What are you going to do to keep your music alive?
I'm not giving up.
What if they don't have a music program in your new school?
That's not going to stop me from doing what I love.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even like human.
Well, I think when we sing, we give out a lot of our passion and stuff. And also what I think is other people can feel it when we feel it. And also, I really truly believe that people really love us.
Because we were talking about like all you should be yourself, and you shouldn't like really judge a person about how popular they are, because they may not be the nicest person, and maybe the person that you don't know, maybe the loner, is really a cool person that you should get to know.
Chorus is like air, like you can't live without air.
It's the most inspiring. It's the most inspiring place you could ever be. You could just let all your like problems out into your music, and just being with everyone around you, you know, having, you know, friends you could count on.
People used to tell me I can't sing, you know, but now I'm in chorus and I proved them wrong.
You sure did, kid. That's all. Who would tell you couldn't sing?
My brother.
Oh, ew. Tommy's a jerk.
Oh, that's funny.
Is he an older brother?
Yeah.
Oh, wait, can he kick my butt?
No, he's only 16.
Then tell him he's a jerk.
I don't want to talk about it. Because then tears are going to run out of my eyes, and then... And see, it's already starting.
I'm so sorry I said something nice to you. Next time I will try to keep it mean. I'm so sorry.
A random piece of hair appears.
All right, ready? Here we go.
Wait, what?
Komport Nummer 377, Lobby von Kläden. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 377. Komport, den ich am heutigen 151. Tag des Jahres, Freitag, dem 31. Mai 2013, aufgenommen habe. Haben wir?
It is 9:42.
Jawohl, ja. Und das Intro erklärt sich ganz einfach damit, dass ich vor bummelig 2 Wochen in einem alten Outro über eine Botschaft fiel, nämlich Kassara. Und mir dachte, Mensch, da kann man doch mal ein Intro draus bauen. Man ist davon abgesehen, dass ich die Folge hier als Spezial deklariere, weil hier endet meine Sammlung an Musik aus dem Chorschuljahr 2012. So. Die 11 Leute, die ihr da gehört habt, die verrate ich euch nicht. Das Intro kann übrigens Spuren von Divina enthalten. Erzähle ich in Teil 3 am Ende noch ein bisschen was. So, was ihr hier aber wieder auf die Ohren bekommt, ist nicht so sehr nur der Chor, sondern den gibt es quasi nur in der Musikecke und in Teil 3, sondern wieder die üblichen 3 Teile, bestehend aus 2 Teilen Politik, einem Teil, ja, Tech ist drin, Mafia ist ein bisschen drin, Space ist drin und Chor wohnt da auch. Und was ihr euch jetzt konkret anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, sind dann zwitschernde Vögel und Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich eine Terrorecke mit kleinen Anteilen von NPD, Londart und NSU verstecken und Atom gibt's, Krämpfe gibt's und mehr. 14 Grad, sunnige. Ja. Cool Greetings, die 14 Grad, Windchillen wie 15, Comfort Leveln wie 13, weil der Wind macht irgendwas zwischen 13 und 22 km/h aus dem North. Wie 14 fühlt es sich aber auf überhaupt gar keinen Fall an. Ich frage mich ja, wo hier das Gebuge ist. Aber ja. So, das ist dann ganz nebenbei auch der letzte Podcast, den ich hier mit der U-Bahn hierher gefahrenermaßen aufnehmen kann. Weil ab Mittwoch ja hier die Baustelle ausbricht da hinten. Aber ja, so. Aber bevor hier irgendwelche Baustellen ausbrechen, kommen wir mal in der Terror-Ecke an. Wo es erstmal das Innenvideo gab. Weil logischerweise bei der Innenterroristenkonferenz letzte Woche ging es ja auch um Video-Überwachung und es ist passiert, womit jeder rechnen durfte, weil die Video-Überwachung an den deutschen Bahnhöfen soll nämlich verstärkt werden. Darauf verständigten sich die Terrorminister von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz in Hangover. Bundesinnenterrorist Brüllrich sagte nach dem Ende des dreitägigen Treffens, außerdem solle die Abschiebung von aus dem Ausland stammenden Gewalttätern erleichtert werden. Ja, Ausländer raus, Ausländer raus. Das haben wir zuletzt von welcher Sorte Partei gehört, Herr Brüllrich? Was, die wollen sie verbieten? Echt? Sie wollen sich selbst verbieten? Der niedersächsische Innenterrorist Pistorius von der SPD erklärte, man strebe darüber hinaus eine Neuausrichtung des Verfassungsgeheimdienstes an. Nötig seien mehr Transparenz und ein besserer Informationsaustausch zwischen den Behörden von BIMP und Ländern. Transparenz bei einem Geheimdienst. Ja, nee, ist klar. Ein transparenter Geheimdienst, das ist so ähnlich wie ein schwarzer Schimmel. Passiert doch eher selten. Aber ja, habe ich mir am letzten Freitag reingeklebt. Dann gab es auch einen akuten Fall von Flugbegleiter, weil das britische Verteidigungsministerium hat nämlich einen Kampfjet vom Typ Typhoon aufsteigen lassen, um einen Vorfall in einem Zivilflugzeug aufzuklären. Es handelt sich um ein Flugzeug der pakistanischen Fluglinie PIA. Die Maschine mit knapp 300 Passagieren an Bord war in Lahore gestartet und sollte ursprünglich in Manchester landen. Sie wurde dann aber auf dem Flughafen London Stansted umgelitten. Nach Mediengerüchten ist sie sicher gelandet. Ein Vorfall habe sich an Bord eines Flugzeuges ereignet, sagte eine Sprecherin der Essex Police. Nichts Genaues wissen wir nicht. Vor allen Dingen, inwiefern hilft denn eigentlich ein Kampfflugzeug irgendwie den Inhalt oder irgendwelche Aktionen in einem Flugzeug aufzuklären? Da sitzen schon wieder Bunnies. Bunnies made of cheese. Sieht aber gar nicht nach Käse aus. Verblasen. Na, also inwiefern hilft ein Kampfflieger irgendwie aufzuklären, was in einem Flugzeug passiert? Das können wir bei Gelegenheit nochmal irgendwie jemand erläutern. Das ist mir jetzt irgendwie nicht so offensichtlich, aber ja. So, dann gab es die Lötung, weil der Menschenrechtsbeauftragte der Bimbes-Regierung Löning hat nämlich mal völlig unterrascht festgestellt, die USA, die töten ja Menschen, und hat dann nämlich die USA aufgefordert, vollständig auf Drohnenangriffe zu verzichten. Die angekündigte Verschärfung der Regeln für den Einsatz mit unbemannten Flugzeugen. Jawohl. Sei nicht ausreichend, sagte der FDP-Politiker der Nachrichtenagentur, die da nicht genannt werden will. Er sei erschrocken über das Ausmaß der Drohneneinsätze der Amerikaner in den vergangenen Jahren. US-Präsident Obama hatte angekündigt, künftig sollten die ferngesteuerten Waffen nur noch bei unmittelbarer Gefahr für Amerika gegen Terroristen eingesetzt werden. Ja, und Terroristen, wissen wir ja alle aus der Vergangenheit, sind schließlich alle Menschen, die beim Einsatz eines unbewaffneten Flugzeugs ermordet wurden. Es gibt ja keine Kollateralschäden, weil jeder, der ermordet wurde, ist per Definition Terrorist. Weil bekanntlich Terrorist ist man, wenn man von einer Drohne ermordet wurde. Ich mag da keine Baustellen. In einer Erklärung des Außenministeriums in Islamabad hieß es, solche Einsätze seien kontraproduktiv, brächten den Tod von Zivilisten mit sich und verstießen gegen internationales Recht. Habt's eher recht, aber das hindert auch den Herrn Kleingeld an, dass wir glauben können, irgendwie nicht. Na, ich meine, ich finde es ja schon lustig, dass er jetzt dann doch ernsthaft mal laut drüber nachgedacht hat, vielleicht doch mal Dinge tun zu wollen. Ja, das ist ein Anfang. Mehr als ein Anfang ist es dummerweise aber auch nicht. Plus, ich glaube nicht dran, dass er das durchgesetzt kriegt. Weil die Republikaner ja noch viel weiter rechts außen sind. Kann ich eigentlich auch umgekehrt drehen? Kann man. Aber ja. So, dann gab es Bundeslehen, weil die Forderung vom Innenterroristen Brüllrich nach mehr Kompetenzen für den Inlandsgeheimdienst des Bimbis stößt bei den Ländern auf Ablehnung. Der nordrhein-westfälische Ressortchef Jäger sagte nach dem Ende der dreitägigen Innenterroristenkonferenz in Hangover, man wolle keine Megabehörde in Berlin, die den Geheimdienstämtern der Länder erkläre, wie sie zu arbeiten hätten. Jägerskollege Cafier aus der Mecklenburg-Vorpommern betonte, auch die CDU-geführten Länder lehnten eine Kompetenzverlagerung ab. Oder anders ausgedrückt, das Geblubber, was Brührig fallen lassen hatte, von wegen, ja, also wenn es nur noch den Bundesinlandsgeheimdienst gibt, dann ist aber ja alles in Ordnung, beziehungsweise wenn der Bundesinlandsgeheimdienst sämtliche Verantwortlichkeiten hat, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, eben Gerüchten zufolge, Herr Brührig. Ja, wir haben ja jetzt da so einen bedauerlichen Einzelfall von, man kann mal rausfinden, was haben denn eigentlich so Geheimdienste bisher gebracht. Ne, Gerüchten zufolge lag mehreren Geheimdiensten schon ziemlich früh, ließ 2000, die Information vor, dass es sich bei den NSU-Trotteln um Terroristen handeln könnte. Keiner von den Geheimdiensten hat irgendwelche Aktivitäten entfaltet, um diese Terroristen am Terrorismus zu hindern. Also zumindest keine wirksamen Aktivitäten, weil sie wurden nicht gehindert. Sondern stattdessen konnten sie völlig unbehelligt 10 Menschen umbringen. Na, und dann auch ein paar Banken überfallen, aber gut, Banken drauf gepfiffen. Na, und was bringt es also, wenn man da eine zentrale Geheimdienstbehörde hat im Bund, die Verantwortlichkeiten hatte? Das Problem hier war nicht, dass die Informationen zu verteilt waren. Das Problem war, dass kein Arsch seinen fetten Seuchen in die Höhe bewegt hat. Die Minister einigten sich aber auf die Einrichtung einer zentralen Datei zur Erfassung der V-Nazis von Polizei und Verfassungsgeheimdienst. Dabei soll dann allerdings keine Klarname genannt werden, womit dann der kleine Adolf und ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Kerl eigentlich überhaupt mit Nachnamen? Ist das überhaupt bekannt? Ne? Also da plötzlich 2 Persönlichkeiten sind, ohne dass irgendein Schwanz rausfindet, dass es dieselbe Person ist. Ja, aber da sollen ja Informationen drin sein, die man verwenden könnte, um sie dann doch zu überprüfen, ob es sich um dieselbe Person handelt. Ja, und wer wird das? Wessen Verantwortung ist es zu überprüfen, ob es diesen Nazi bereits in irgendeiner anderen Informantendatei gibt? Eben. Also, wenn es da nicht irgendwo eine persönliche Verantwortlichkeit gibt. Jemand, der mit seinem Leben da verhaftet. Weil Job reicht ja offensichtlich nicht. Dann wird da genau gar nichts passieren. Ja, und sollte irgendwann mal was rauskommen, fallen versehentlich mal wieder sämtliche Aktenordner in Schredder hoch. Auch da ist ja irgendwie nicht veröffentlicht worden, wie man das denn in Zukunft eigentlich verhindern wollen würde. Oder anders ausgedrückt, das Ding war ziemlich erfolglos. Da gab es BK Angst. Der Bundeskriminalgeheimdienstamt hatte nach Informationen von einem Magazin online Hinweise auf Anschlagspläne gegen Fußballfans in Deutschland. Islamististen hätten nämlich Pfannenmeilen vor der Übertragung der Champignons Le Ague Finalis ins Visier genommen. Genau genommen ist noch relativ schnell rausgekommen, was denn nun eigentlich die Hinweise waren. Also der russische Inlandsgeheimdienst FSB, Nachfolger von KGB, aber hey, mit der Stasi dürfen wir ja nicht zusammenarbeiten, hat gemeldet, ja, da Personen da irgendwie wohl auch relativ genau identifiziert, hätten irgendetwas Böses irgendwann mal vor. Mehr nicht. Dass sie diese Information in der zeitlichen Nähe zu einem Champignons-Spiel übermittelt haben, führte dann dazu, dass jenes Magazin, das Nachrichtenmagazin, ehemaliges, sich bemüßigt fühlte, da einen Kausalzusammenhang zu sehen, der da aber nirgendwo rumstand. Und so ganz nebenbei kann man dann auch so mit Hindsight is 2020 im Nachhinein sagen, es gab keinen Anschlag irgendwo. Macht ja auch herzlich keinen Sinn. Das habe Bundeskriminellengeheimdienstchef Jörg Zensirke den Innenterroristen von Bund und Ländern in einer vertraulichen und vor allen Dingen mutmaßlich atemlosen Sitzung verkündet. Noch im November! Verdammt, falsches Manuskript. Ha? Also ich meine, was man aus, aber noch sehr demnächst werden ganz schlimme Terroranschläge passieren, lernen kann, ist, wenn das BKA damit droht, dass Terroranschläge in ihrer Zukunft bevorstehen, dann hat zumindest in der jüngeren Vergangenheit, noch im November, lasst mich lügen, 2010, wird es einen schlimmen Terroranschlag geben. Der November 2010 ist Gerüchten zufolge dann doch langsam abgelaufen. Anzahl Terroranschläge bisher, keiner berichtet. Anzahl verhinderter Terroranschläge, wie auch keiner. Und dann ist ausgedrückt Bullshit. So, dann Brüll weiß los, weil Bundesinnenterrorist Hans-Peter Bröhrig hat nach eigenen Angaben keine konkreten Erkenntnisse über Anschlagspläne auf Fußballpfannenmeilen. Deutschland stehe seit längerem im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus. Komisch, wenn man doch im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus stünde. Übrigens, die Nazis waren nicht international, aber internationale Nazis passt auch nur begrenzt zusammen. Aber wenn man doch schon jetzt so ewig im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus steht, wo sind denn die vielen, vielen, vielen Milliarden an Anschlägen, die verhindert wurden, nur durch großartige Polizeiarbeit, V-Nazis und Videokameras und natürlich verdachtsunabhängige Vollbeschnüffelung und Bundeswanzer? Wo sind denn die verhinderten Terroranschläge? Das muss mir glatt entgangen sein, die zehnstellige Anzahl. Was? Sarkastisch? Ich? Ach, nur ein bisschen. Könnte vielleicht aber auch daran liegen, dass ich irgendwie in der letzten Nacht zu wenig Schlaf hatte. Es gebe derzeit nämlich keine Hinweise auf Anschlagspläne oder Anschlagsziele in Deutschland, ließ Bröhrig dann mitteilen. Oder anders ausgedrückt, selbst dem Innenterroristen ist aufgefallen, dass das atemlose Gestammel des Herrn Zensierke dann doch ein bisschen zu offensichtlich Bullshit war. So, dann gab es Russquell, weil bei dem Hinweis auf eine mögliche Anschlagsplanung islamistischer Terroristen in Deutschland handelt es sich offenbar um eine allgemeine Warnung aus Russland, berichtet der Sender SWR Info. Der Inlandsgeheimdienst, FSB, nur nochmal zum Mitmeißeln, das sind dieselben Pfeifen, die früher mal KGB hießen. Aber mit den Stasi-Mitarbeitern darf man ja nicht reden. Hint, der KGB war genauso eine Überwachungsbehörde wie die Stasi. Wenn ihr mit dem KGB redet, die Stasi-Leute aber als ganz doll böse bezeichnet, könntet ihr bei Gelegenheit nochmal irgendwo den Unterschied erklären. Ach, KGB war nicht in Deutschland, ja dann. Der Inlandsgeheimdienst FSB nenne jedenfalls weder einen konkreten Ort noch einen möglichen Zeitpunkt für einen Anschlag. Es gebe auch keinen Hinweis darauf, dass ein Zusammenhang mit Pfannenmeilen in Deutschland bestehen könnte, berichtete der Sender. Allerdings nenne der FSB eine konkrete Person in Deutschland als möglichen Terroristen. Diese Person habe das Bundeskriminelle Amt inzwischen identifiziert. Ja, und weiter, sie hatten offensichtlich noch nicht mal mehr genug gegen diese Person in der Hand, um dann da mal atemlos mit einem mobilen oder Sonder- oder was weiß ich nicht, Einsatzkommando einzureiten und den dann festzunehmen, nur um dann wenige Tage später zugeben zu müssen, dass sie nicht mal mehr genug für einen Haftbefehl gegen den Menschen in der Hand haben, um dann irgendwelche sinnfreien Drohungen auszustoßen, von wegen, wir beobachten sie ganz genau, weil wir haben zwar nichts gegen sie, aber wir beobachten sie ganz genau. Ja, das haben sie doch beim Oktoberfest, lasst mich lügen, vorletztes Jahr irgendwann bei einem Oktoberfest haben sie das mal veranstaltet. Das Spiel, da haben sie Leute festgenommen und hatten dann nicht mal genug für einen Haftbefehl in der Hand. Noch nicht mal mehr Untersuchungshaft war dann drin. Ja, oder anders ausgedrückt, die waren wohl ziemlich unschuldig, weil für eine U-Haft, da finden ja nur die Polizisten bisher eigentlich immer irgendwas und notfalls lassen sie halt mal irgendwo Drogen fallen. Sind die denn da hingekommen? So, gab es auch nochmal Neues von der NPD, nämlich was ich als Länderruder interpretiere, weil die Bimbis Länder brauchen zur Vorbereitung eines NPD-Verbotsverfahrens offenbar mehr Zeit. Nach Informationen eines Nachrichtenmagazins halten die zuständigen Prozessbevollmächtigten die bisher zusammengetragene Materialsammlung zwar für umfangreich, empfehlen aber weitere Belege. Die Arbeitsgruppe der Länder wolle nun bis Ende Juli ein wissenschaftliches Gutachten zu den politischen Aktivitäten der NPD erarbeiten lassen. Angesichts weiterer Prüfungen sei damit offen, ob der NPD-Verbotsantrag beim Verfassungsgericht in Karlsruhe noch vor der Bundestagswahl erfolgen könne. Meine Interpretation ist, denen ist aufgefallen, dass irgendwie sie die einzigen sind, die da jetzt noch das Verbotsverfahren voranprügeln. Und ihnen ist dann aufgegangen worden, dass wenn das jetzt wieder scheitert, weil immer noch Informanten, immer noch Geheimdienstfritzen im Führungsstab der Partei rumsitzen und das BVFG mal wieder sagen wird, ja, ihr habt hier nicht identifiziert, wer von den Leuten von euch eigentlich direkt bezahlt ist, sehr geehrte Geheimdienste. Damit sind sämtliche Geheimdienstinformationen leider nicht viel wert. Also das sieht mir aus nach, eigentlich wollen wir jetzt doch nicht mehr. Wir haben nur noch nicht die Eier zuzugeben, dass wir eigentlich doch nicht mehr wollen und deswegen zögern wir es jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag raus. Na, weil also an sich klang das alles ja im Dezember, war es, glaube ich, so frei nach dem Motto, ja, das ist fertig. Wir brauchen eigentlich nur noch hier irgendwie da das Anschreiben davor kleben und dann können wir das zum BFFG schicken. Ja? Also ich meine, so ein Anschreiben, das braucht ja eigentlich so tendenziell eher nicht ein halbes Jahr. Also, es sei denn, das ist ein ganz besonders schlimmes Anschreiben. Aber da möchte man ja eigentlich mal vermuten, dass das schon relativ übersichtlich oder fast fertig sein könnte. Na, also die wollen nicht mehr, ist meine Interpretation. So, dann gab es auch noch einen akuten Fall von V-Räter, habe ich hier bei Trollfe gefunden, wo wir gerade bei Totalversagern waren. Der Verfassungsschutz hat, ohne danach gefragt zu werden, dem NSU-Untersuchungsausschuss, in Sachsen war es, glaube ich, die Anzahl der V-Leute in der NPD verraten. Im Untersuchungsausschuss sitzt da nämlich auch ein NPD-Mitglied, weil die sitzen da im Landesparlament und sämtliche im Landesparlament vertretenen Fraktionen dürfen auch in Untersuchungsausschüssen teilnehmen. Ja, damit hat also jetzt der Inlandsgeheimdienst der NPD verraten, wie viele V-Nazis sie in der NPD haben. Und was haben die zu ihrer Verteidigung vorzubringen? Die Behörde nennt die Zahl veraltet. Aha, so. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Aha. So, dann gab es nochmal Neues aus London, nämlich eine Geheimnahme. Und zwar auch wieder Trollfe. Die BBC interviewt einen angeblichen Kumpel, der Soldatenmörder von London. Der erklärt ihnen, MI5 habe die beiden anzuwerben versucht. Daraufhin wird er noch auf dem BBC-Gelände festgenommen. Ich bin mir sicher, das ist alles total rechtsstaatlich und niemand hat da irgendwas Peinliches zu verbergen. Stellt sich also mal wieder raus, ein bedauerlicher Einzelfall von Zeug, was wir als Terrorismus bezeichnen und die Geheimdienste sind nicht weit genug weg. Bedauerlicher Einzelfall. Kann ja mal passieren. Das ist jetzt insgesamt der wievielte bedauerliche Einzelfall von Zeug, was als Terrorismus verkauft wird, wo die Geheimdienste ihre Drecksfinger drin haben. So, dann gab es drei Namen, weil die Polizei hat nämlich im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Terrorangriff auf einen Soldaten in London drei weitere Männer festgenommen. Die Männer seien unter Verdacht der Beihilfe zum Mord verhaftet worden. Die Polizei untersucht weiter, ob die zwei Hauptverdächtigen, die mit Verletzungen im Krankenhaus liegen, Einzeltäter waren oder eine ganze Gruppe hinter der Tat steckt. Weil, also an sich sauber dokumentiert sind da zwei Leute mit irgendwelchen Hackgeräten, die einen Menschen massakrieren. Von irgendwie weiteren Leuten, die Verbindung könnt ihr ja bei Gelegenheit nochmal irgendwie erklären. Beihilfe zu. Aha. Ja, nee, ist klar. Ich meine, konkret müsste man ja eigentlich dann Beihilfe zu Mord auch jeden, der an irgendwelchen Drohnenaktivitäten, Beschaffung von Mordinstrumenten beteiligt ist, verhaften. Aber Drohneneinsätze sind ja keine Morde, weil... ja. So, dann gab es auch Neues von der NSU, nämlich eine V-Sicht. Sind ihrer gewissen Weltnachrichten. Das Innenministerium in Baden-Württemberg gibt nämlich dem NSU-Untersuchungsausschuss des BIM-Bestages keine Einsicht in Akten über einen V-Nazi. Der Ausschussvorsitzende Sebastian Idati sagte einer Zeitung, eine letzte Mahnfrist sei am Freitag abgelaufen. Dem SPD-Politiker zufolge wartet der Ausschuss seit 4 Wochen auf Akteneinsicht. Nach Informationen der Zeitung geht es um einen V-Nazi mit dem Decknamen Krokus. Er soll im Auftrag des baden-württembergischen Landesinlandsgeheimdienstes 6 Jahre lang Informationen aus der rechten Szene beschafft haben. Dabei soll er frühzeitig auf rechte Gewalttäter hingewiesen haben, die angeblich den Mord an einer Polizistin 2007 in Heilbronn begangen haben. Dafür werden die Mitglieder der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund verantwortlich gemacht. Ja, und zwar, wie war das, die Dienstwaffe der Frau Kiesedöner ist in den Überresten der Wohnung gefunden worden. Genauso wie ja auch die Mordwaffe, die mutmaßliche. Außerdem sollen sie 9 ausländischstämmige Kleinunternehmer getötet haben, sogenannte Döner. Aber wenn die 9 ausländischstämmigen Kleinunternehmer Döner waren, dann war die Frau Polizistin auch ein Döner. Weil, ne? Wo kämen wir denn hier auch hin? Aber dann heißt es, ne doch, das Innenministerium in Baden-Württemberg hat entgegen anderslautenden Berichten den NSU-Untersuchungsausschuss des BIM-Bestags doch fristgerecht Einsicht in Akten über einen V-Nazi gewährt. Nach Informationen des Deutschlandfunks gingen die Unterlagen nämlich am Freitagnachmittag ein. Sie haben sich also mal bummelig 4 Wochen Zeit gelassen, um einfach nur Unterlagen zu verschicken. Sagt mal, was dauert da so lange? So ein handelsüblicher Brief hat eine Laufzeit von, also wenn er langsam unterwegs ist und es ein Wochenende und vielleicht noch Feiertage ist, dann ist er innerhalb von einer Woche da. So, was hat da jetzt 4 Wochen gedauert? Ah, also könnt ihr bei Gelegenheit irgendwie mal erklären, Oder wolltet ihr erst noch prüfen, ob da irgendwelche kompromittierenden Inhalte drin sind, die dann versehentlich schnell noch in einen bereitgestellten Schredder fallen? Na, also das baden-württembergische Innenministerium sagt, nö, wieso, wir haben doch alles rausgelassen. Und dann gab es auch noch das blöd K.A., weil nämlich die kürzlich im Internet aufgetauchten Pläne für die Herstellung illegaler Schusswaffen aus modernen 3D-Druckern beschäftigen nun auch das Bundeskriminelle Amt. Die Behörde warne in einem vertraulichen Papier vor solchen Waffen, berichtet ein Springer-Papier. Mitte Mai hätten sich deshalb die Spitzen der deutschen Geheimdienste und des Bundeskriminellen Amts zu einem Geheimtreffen im Kanzleramt zusammengesetzt. Naja, so geheim kann es ja nun nicht sein, wenn blöd darüber berichtet. Das BKA testet derzeit an einer geheimen Versuchsreihe die Wirkung von Waffen aus dem Drucker. Oder anders ausgedrückt, die haben sich die Pläne runtergeladen. Haben sich die Pläne natürlich nur schlimme, schlimme Terroristen. Womit wir dann mal wieder bewiesen hätten, im Bundeskriminellen Geheimdienstamt sitzen schlimme, schlimme Terroristen. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde. Und jetzt haben sie da irgendwo einen 3D-Drucker und drucken das Zeug aus. Ja, super. Helden. Dann gibt es Automabum, das Hessische Landeskriminelle Amt und die Bimbis-Polizei haben vor manipulierten Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn gewarnt, weil diese explodieren könnten. Unbekannte Täter hätten nämlich in den vergangenen Monaten mehrfach alle Spalten, Schlitze und Öffnungen der Automaten mit Klebestreifen abgedichtet, hieß es in einer Mitteilung. Dann seien die Automaten mit Gas gefüllt und gesprengt worden. Dies habe aber offenbar nicht immer funktioniert. Und das fällt Ihnen jetzt erst auf, die zeitliche zufällige Nähe zu einer Wahl für den Bimbistag ist Zufall, aber dafür ist die Warnung eigentlich noch eine Spur zu früh. Das hättet ihr jetzt noch 2 Monate liegen lassen können. So, dann gab es eine Funkzellschwerde, weil nämlich in Sachsen, da haben nämlich die dortigen Landtagsabgeordneten Rico Gebhardt und Falk Neubert von der Linksfraktion das Bundesverfassungsgericht wegen der großflächigen Rasterung von Mobilfunkdaten im Februar 2011 in Dresden angerufen. Ja, und zwar geht es da um die Frage, ist denn eigentlich das, was irgendwie die Gerichte für rechtmäßig behaupten, überhaupt verfassungskonform? Die Polizei hatte die Funkzellen während einer Demonstration gegen einen Neonazi-Umzug in der sächsischen Hauptstadt abgefragt. Betroffen waren insgesamt über 1 Million Verbindungs- und Standortinformationen. Die Kläger sehen den Rechtsweg zum Teil erfolglos ausgeschöpft und haben sich daher an Karlsruhe gewandt. Zehntausende Anwohner sind ihrer Ansicht nach genauso betroffen gewesen wie friedliche Demonstranten, Journalisten, Abgeordnete und Rechtsanwälte. Besonders intensiv seien die Grundrechtseingriffe während der 48-stündigen Funkzellenabfrage im Bereich der Großen Hainer Straße gewesen. Hier seien massiv Daten völlig unbescholtener Bürger gesammelt worden. Na, oder anders ausgedrückt, die völlig berechtigte Frage, sagt mal, geht's noch? Na, und das soll jetzt BFFG klären. Hoffen wir mal drauf, dass da was bei rauskommt. So, dann am Sonntag gab es die Drohbahn, weil die Deutsche Bimbisbahn will nämlich Graffiti-Sprayer künftig mit Hilfe kleinerer Kameradrohnen aus der Luft jagen. In den kommenden Wochen solle die neue Technik getestet werden, erklärt ein Sprecher des Konzerns. Ein Springer-Papiererzeugnis am Sonntag hatte zuerst darüber berichtet. So, oder anders ausgedrückt, die Bahn hat offensichtlich viel zu viel Geld. Na, anstatt dass man irgendwie guckt, es gibt da gerade irgendwie ein großes Bauprojekt in Stuttgart, was irgendwie von Minute zu Minute teurer wird und irgendwie nicht danach aussieht, als würde irgendwann mal es aufhören, teurer zu werden und wahrscheinlich auch ungefähr nie fertiggestellt werden wird. Und die Bahn hat da jetzt dringendere Sachen zu tun, wie, da gibt es ja Leute, die irgendwie mit Spraydosen auf den Zügen rummalen. Da müssen wir jetzt schnell aber mehr Überwachung schaffen. So, dann Neues aus dem Atom. Da gab es die Sankt-Industrie, weil nämlich die deutsche Industrie muss nach Einschätzungen von EU-Energiekommissar Oettinger mit spürbaren Sanktionen der Europäischen Kommission rechnen. Hintergrund ist die Befreiung energieintensiver Unternehmen von Teilen der Ökostromumlage. Die deutsche Ausnahmeregelung werde von Wettbewerbskommissar Almunia als unzulässige Beihilfe gewertet, berichtet ein Magazin unter Berufung auf Oettinger. Im günstigsten Fall können diese Beihilfen von der Kommission in Zukunft verboten werden. Im ungünstigsten Fall müssten die Unternehmen die bislang eingesparten Gelder zurückerstatten. Dabei könne es sich um Milliardenbeträge handeln. Na, aber bei verdachtsunabhängiger Verbindungsvorratsdatenspeicherung hat ja schon beim ersten Hauch von das könnte aber eventuell der EU-Kommission nicht gefallen, das große Gebrüll angefangen. So, hier, da, die Subventionen. Die könnten eventuell der EU-Kommission nicht gefallen. Jetzt hört mal auf, Unternehmen zu subventionieren. So, dann gab es einen akuten Fall von falsch deklariert, weil nämlich das Schiff, was der da am 1. Mai im Hamburger Hafen rumgebrannt hat, das war falsch deklariert. Und zwar ist nach einer Anfrage der Grünen bekannt geworden, dass in den Frachtpapieren der Atlantic Cartier nicht vermerkt war, wie stark die Ladung strahlte, berichtet der NDR. Gut, kann man sich jetzt drum kloppen, ob das eine wichtige Information war oder nicht. Aber wenn das überhaupt nicht vermerkt ist, sagen wir mal so, ist wieder ein akuter Fall von, aber in den Unterlagen steht nicht, dass das ganz hochgefährlich ist. Auch nur dann. So, dann gab es ein Südkorea aus, weil Südkorea nimmt nämlich zwei Atomkraftwerke wegen Sicherheitsbedenken vom Netz. Ein drittes wird vorerst nicht betont. Vorerst nicht wieder angefahren. Die Nationale Kontrollkommission erklärte, für einige Bauteile seien gefälschte Zertifikate ausgestellt worden. Die beanstandeten Teile müssten nun ersetzt werden. Einzelfall bedauerlicher. Sowas kann bei uns natürlich nie passieren. So lange, bis es dann mal passiert, aber ja. Bereits im vergangenen Jahr waren mehrere Zulieferer bekannt geworden, die falsche Bescheinigungen ausgegeben hatten. Einzelfälle bedauerliche. 6 Ingenieure und Lieferanten wurden zu Haftstrafen verurteilt. Einzelfälle, Einzelfälle. So, Neues vom Wahlkampf. Und zwar hat da am Montag der Nicht-Kanzlerkandidat verkündet, weitere Mitglieder seines Krampfteams, wie er im Internet mitteilte, Quelle Internet, soll die frühere Bundesbrowserministerin Zypriesse für die Verbraucherpolitik zuständig sein. Naja, also ich meine, eigentlich war sie mal unqualifiziert fürs Justizressort. So, Verbraucherschutz, ja, hat ihr vielleicht schon mal irgendwie jemand erklärt, was ein Browser ist? Ja, und übrigens, als Ministerin, als Bundesministerin der Justiz, da ist sie persönlich verantwortlich gewesen für einige Verschärfungen des Urheberrechts. Die waren übrigens schlecht für Verbraucher. So hochhackig sind die Schuhe doch gar nicht. Oder anders ausgedrückt, ausgerechnet Zypresse wieder als qualitativ hochwertig aus dem Hut zu zaubern. Sagen wir mal so, ich habe da begründet Zweifel dran, dass in den vergangenen 4 Jahren die Frau plötzlich Qualität entwickelt hätte. Außerdem hat er dann auch die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, für die Bereiche Familie, Frauen, Familie und Aufbau Ost ausgegraben. Und den bayerischen SPD-Landesvorblubbernden Pronold hatte er schon vorher rausgelassen. Oder der war vorher schon bekannt geworden. So, oder anders ausgedrückt, im Moment sieht das alles irgendwie sehr unterraschend aus. Na, den Oppermann als Innenterror, die Zypresse mal nicht als Justiz, sondern als Verbraucherschutz. Ja, da ist sie unqualifiziert. Aber hey, für Justiz wäre sie auch unqualifiziert, von daher passt schon. Schwesig dann wieder als Familiendings. Also, ja. Alles nicht so sonderlich unerwartet. Dann gab es Integrof, weil nämlich die SPD der Kanzlerette Merkel vorwirft, für die Integration von Zuwanderern zu wenig und das Falsche zu tun. Viele Migranten lebten in Armut und hätten schlechtere Bildungschancen, sagte die stellvertretende SPD-Vorblumende Schwesig vor dem Integrationsschwipfel im Kanzleramt im ZDF. Scherz an der ganzen Geschichte ist allerdings für den Niedrigstlohnsektor, unter dem auch Zuwanderer leiden. Ist wer noch gleich verantwortlich gewesen? Frau Schwesig, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber das hat eine gewisse Regierung unter einem Herrn Schröder beschlossen. Der war irgendwie Mitglied einer Partei Gazprom, SPD, Entschuldigung. Also lächerlich, aber ja. Dann gab es Bullschickel, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert eine Abkehr von alten Vorurteilen gegenüber Zuwanderern. Das muss raus aus den Köpfen, blubberte Merkel zum Auftakt des 6. Integrationsschwipfels. Die Gesellschaft müsse eine bestimmte geistige Offenheit entwickeln. Es werde derzeit alles daran gesetzt, sich den Taten wie die rassistischen NSU-Mordserie unter der Brandanschlag von Solingen nicht wiederholten. Frau Merkel, wenn Sie Zuwanderern wirklich erzählen wollen oder zeigen wollen, wie offen Deutschland doch wäre, dann müsste sie als erstes mal den Innenterroristen, der bei jeder unpassenden Gelegenheit inhaltlich Ausländer raus pöbelt, wegschaffen. Das ist übrigens ihre persönliche Verantwortung. Solange sie den Innenterroristen da sitzen lassen und weiter ein Ausländer raus faseln lassen, brauchen sie gar nicht erst weiterreden. Da sind sie nämlich unglaubwürdig. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, den Bullshit können Sie sich gleich dahin stecken, wo er herkommt. Dann gab es ein Syrien-Bargende oder ein Ex-Bargo, weil nämlich die Außenminister der Europäischen Union sich nicht auf eine Verlängerung des Waffenembargos gegen Syrien einigen konnten. Also mutmaßlich, weil sie nicht wollten. Und damit dürfen jetzt nach Syrien Waffen geliefert werden, beziehungsweise die Länder sind jetzt frei, selber zu entscheiden, ob sie das erlauben wollen oder auch nicht. Allerdings sieht es nicht danach aus, dass sie dem Assad jetzt irgendwie Waffen zukommen lassen wollen, weil der ist ja das personifizierte Böse. Oder anders ausgedrückt, blub. Aber ja, schön, dass wir verglichen haben. Dann gab es einen Geldwäscheit. Und zwar ist da irgendwie eine in Costa Rica ansässige Firma Liberty Reserve hops genommen worden und das ganze Ding wurde verkauft als weltweit über das Internet agierender Geldwäschering. Allerdings waren die Nachrichtenmeldungen mir mit so viel Bullshit voll, dass ich selbst bei der D-Radio-Nachricht gesagt habe, also das stinkt mir zu doll nach Bullshit. Das kann ich nicht ernst nehmen, sorry. Das Unternehmen habe Kriminellen dabei geholfen, rund 6 Milliarden Dollar an illegalen Einnahmen, unter anderem aus der Kinderpornografie und dem Drogenhandel, zu waschen. Ja, nee, ist klar. Teilten die US-Behörden mit. Noch größer hattet ihr es gerade nicht. So, dann gab es VDNS, und zwar Dänemark hat dann mal nach 5 Jahren ein Resümee über verdachtsunabhängige Verbindungsvoraussetzungen gezogen und kommt völlig überraschend zu dem Ergebnis, das ist wertlose Zeitverschwendung und der Polizeiarbeit überhaupt nicht weitergeholfen. Und es ist nicht das Parlament herausgefunden, schreibt Teufel, die sind in Dänemark genauso wertlos wie bei uns, sondern die Polizei selbst. The police, meanwhile, have concluded that requiring telecoms to store internet subscriber data has not helped them track criminals, which was the ostensible purpose of the practice. Na, Dänemark, nur nochmal zum Mitmeißeln, da kam doch der eine besonders laute Polizist her, der nach verdachtsunabhängiger Verbindungsvorratsdatenspeicherung noch geblubbert hatte. Also stellt sich raus, auch die haben keinen Business Case. Dem stehen natürlich die ganzen furchtbaren Nachteile gegenüber, die so ein monströser Überwachungsstaat mit sich bringt. Dänemark war damals einer der lautesten Befürworter der Vorratsdatenspeicherung. Ja, Frau Zypresse ja auch. Ne? Frau Zypresse hatte das doch irgendwie im Bimbistag nicht durchbekommen und ist deswegen dann über die EU gespielt. Ja, die ausgerechnet als Verbraucherschutzministerin haben zu wollen, ja. Da könnte sie ja dann mal anfangen damit, dass die VDS abgeschafft wird. So, dann gab es auch noch eine Länder-SV. Das Urteil aus Karlsruhe war klar, die Sicherungsverwahrung muss neu geregelt werden und zwar bis morgen, also eigentlich genau genommen heute Abend, nämlich bis 1. Juni, mit Mitternacht, aber ja. Nach eigenen Angaben haben nämlich die Bimbis-Länder die Forderungen aus Karlsruhe zur Neuregelung der Sicherungsverwahrung auch küstgerecht erfüllt, manche arbeiten allerdings mit Übergangslösungen, da die Umbauten in den Gefängnissen zum Teil noch nicht fertig sind. Da gab eine Umfrage einer Nachrichtenagentur, die ja nicht genannt werden will, Quelle Nachrichtenagentur. Oder anders ausgedrückt, die Länder behaupten ja, also mit den Sicherungsverwahrungsregeln, die da das BFFG festgesetzt hat, da könne man jetzt, die hätte man erfüllt. Ja, das ist jetzt erstmal eine unbewiesene Tatsachenbehauptung. Ich hoffe, ich kann es überweisen. Da gab es ein, oder gibt es ein Befahren. Dem Berliner Hauptstadtflughafen droht jetzt nämlich auch noch Ärger aus Brüssel. Die EU-Kommission eröffnet ein Verfahren wegen Verletzung europäischen Rechts gegen Deutschland. Da müsste man jetzt eigentlich wieder mal genauso wie bei der Vorratsdatenspeicherung die große Panik rausholen. Trilliarden an Kosten zusätzlich und die Strafzahlungen für jede einzelne Minute. Und zwar geht es um Planung der Flugrouten, bei der die Folgen für Natur und Umwelt zu prüfen wären. Die Brüsseler Behörde hatte Beschwerden zum Hauptstadtflughafen erhalten. Demzufolge hätten die Planer die Flugrouten im Nachhinein geändert, ohne erneut Auswirkungen auf die Umwelt zu untersuchen. Klingt jetzt alles nicht nach einem großen Bumm, aber ja. Dann gab es Schwedis, der EuGH hat nämlich Schweden zu einer Geldstrafe von 3 Millionen Euro verurteilt. Allerdings ist der Witz da der, dass das irgendwie der letzte von mehreren Schritten im Verfahren war. Und zwar hatte schon mal irgendwie vor geraumer Weile irgendwer festgestellt, ja, dass die Schweden die Vorratsdatenspeicherung gar nicht umgesetzt hatten zu dem Zeitpunkt. Das war tatsächlich ein Bruch Mitte der Richtlinie. Und jetzt kam es eigentlich nur noch auf die Höhe der Strafe an. Und da schwobuliert jetzt dann hier die Tagesschau. Das Urteil hat natürlich, ist auch für Deutschland von Bedeutung. Bis auf den klitzewinzigen Haken, dass in Schweden es keine Vorratsdatenspeicherung gab und auch nicht mal den Versuch gegeben hatte, wo dann hinterher dann Klatsche links, Klatsche rechts in Sachen hier da mit der Verfassung nicht kompatibel gekommen wäre. Sondern das Klatsche links, Klatsche rechts, das ist dann erst sehr viel später gekommen, beziehungsweise da hatten die schwedischen Parlamentarier wohl Angst, dass wenn sie tatsächlich eine verdachtsunabhängige Vollüberwachung einführen, Wähler zu einer Partei mit dem Vornamen Piraten wechseln könnten. Oder auf die Idee kommen könnten, die überhaupt wählen zu wollen, aber ja. Dann gibt es Syrien-Gasbellen, habe ich gestern bei Trollfe gefunden, weil nämlich die türkische Polizei syrische Rebellen hops genommen hätte und 2 Kilogramm Sarin-Nervengas gefunden. Außerdem ein paar Granaten und diverse Schusswaffen. Der Punkt ist, der Westen versucht seit fast einem Jahr Nervengasanschläge von Assad herbeizureden, aber Assad macht keine. Das ist eine von der UNO geächtete Waffengattung. Das kann man nicht mal eben im Internet ordern. Wo zur Hölle haben die Rebellen das bitte her? Und gegen wen würden sie das einsetzen wollen? Giftgas kann man nicht ordentlich zielen. Das eignet sich nur für Terroranschläge oder den Einsatz aus Raketen oder Flugzeugen abgeworfen. Oder Fernzünder oder so. Und jetzt wird das bei den Rebellen gefunden? Die offensichtliche Verschwörungstheorie ist, dass hier westliche Geheimdienste versuchen, Assad über eine False-Flag-Operation mit befreundeten Mujahideen-Rebellen einen Sarin-Einsatz nachzuweisen. Ja, womit dann also Kerrys Aussage von wegen Assad wäre es gewesen, ein bisschen unglaubwürdiger geworden ist. So, allerdings warte ich noch drauf, dass da auch die unabhängigen Qualitätsjournalisten hier die Festnahme nochmal berichten. Weil, also ich meine, hallo, wenn ich mich auf Trollfe berufen muss, dann habe ich ja sonst keine Quellen. So, apropos Quellen, kommen wir mal in der Musikecke an. Und in der Musikecke, da gibt es diese Woche eine Überraschung. Nämlich meinen herzallerliebsten Lieblingsschulchor. Und zwar mit... Ach komm, machen wir 2. Ja, machen wir 2. Und zwar hatten die relativ kürzlich Besuch von einer Band namens Delta Ray, wo der Name herkommt, erzählen sie selber, die mit den Kids Musik gemacht haben. Das war quasi dieses Jahr das, was letztes Jahr Walk the Moon war. Und zwar hau ich euch dann erstmal um die Ohren Feier. 5 Minuten 36 inklusive Erklärung, wo der Name herkommt und Nadia. Ja, und danach gibt es dann eigentlich sogar passender für den Anlass hier den zweiten Titel, der da auch schon, der ist hochnominiert. Der wird noch an ein paar mehr Stellen auftauchen, habe ich so den dezenten Verdacht, weil den könnte ich noch an ein paar mehr Stellen verstecken. Nämlich Graveyards. Dancing in the Graveyards, irgendwie so, wie auch immer. Gibt es dann auf und in die Ohren, 3 Minuten 17 ist der dann lang. Und danach gibt es vom 15. Mai... aus dem Worte der Woche Podcast geklaut hat, das Kompetenzteam in 559 mit dem Küppersbusch. So. Dann mache ich da einen Haken dran, dann mache ich halt Completed an und dann verschwindet plötzlich der ganze Teil 1. Gell? So was, Teil 1 ist weg. Ja, so. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für Feedback brauche ich mich ja nicht bedanken, gibt ja keins. So, genau, dann Feedback. Wenn ihr von mir Dank für Feedback haben wollt, müsstet ihr mir schon Feedback zukommen lassen. Die Möglichkeiten, das zu tun, sind einigermaßen vielfältig. Ihr könntet zum Beispiel einen Kommentar verfassen und im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompa 377 Teil 1 posten. Ihr könntet das Ganze auch in Form einer E-Mail an compiblog@gmail.com adressieren oder in Form eines Tavits oder app.net Posts an den jeweiligen Account @compod adressieren. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Delta Ray und PS22. Fire und Dancing in the Graveyards. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
I got my eye on you, I heard what you've been saying. These rumors you spread round, they burn me down like flames. We used to be friends, but that ain't true now. You ain't got my back, you've shown me that so many times. And I need help, can't call for help, 'cause no one comes. So I'm calling fire, 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 fire,
Come from?
Well, the three of us are siblings, and our mom is a writer, and she's writing a book right now, which I hope you guys will all read when it comes out, and it's about a girl named Delta Ray, and she's from the South, and she awakens the Greek gods and calls them back to Earth, and it's like a really cool story about how they help her family, so that's where the name come from. It's really hard to come up with a band name.
That was smart to steal from your mom, though, because she won't sue you.
Fingers crossed you won't sue us.
No, our mom came up with a really clever name, and we said, can we use that? And she said, yes. So we're good to go. No suing.
No suing. No sewage. All right, Nadia, I'm holding my breath, because Nadia usually has some odd questions or comments. Let's see. Yeah. Let's see what comes out of Nadia's face this time. Yes, Nadia.
Did you know that you make making angry like fun?
Yes. I actually did know it because you have to do it every night of your I have to do it every night of my life. So when I'm up on stage and like for example the audience is talking through the whole show, like you guys know. When that happens, it's like it's hurtful and it's rude.
Yeah.
And then when it comes to that song, I'm just like, right in their faces, just like, I saw you talking and you talking. Now you're just letting it out. Or if I had a bad day or, you know, anything, it's really awesome. It feels good to get up on stage and channel it into something powerful.
I don't wanna rest in peace. I wanna dance in joy. I wanna dance in the graveyards, and while I'm alive, I don't wanna be alone. Mourning the ones who came before. I wanna dance with them some more. Let's dance in the graveyard.
Gloria.
Like summer, the rain we kept on.
Gloria.
Guten Morgen, Frau Hunfeld, liebe Hörerinnen und Hörer, guten Morgen.
Und unser Wort der Woche ist Kompetenzteam. Klingt super, das suggeriert ja irgendwie Kompetenz. Glauben die Wähler dann auch, dass die fraglichen Personen wirklich kompetent sind?
Die Wähler glauben vor allen Dingen, ah super, das sind schon mal die Namen von den Leuten, die wir nie wiedersehen. Denn im Kompetenzteam drückt sich schon aus, das sind Leute, die die Kandidatinnen und Kandidaten während des Wahlkampfs beraten sollen oder bestimmte Positionen noch deutlicher und eben kompetenter formulieren sollen, als Kandidat, Kandidatin das selber kann. Und die dann nach der Wahl sagen, ich bin Jost Stollmann, ich habe die Komponet AG gegründet, ich habe ein Schweinegeld verdient, indem ich die verkauft habe und seitdem kümmere ich mich um gesellschaftliche und Erziehungsfragen. Und Gerhard Schröder hat mich gebeten, das in seinem Kabinett, Schattenkabinett, Kompetenzteam zu tun. Und bei der ersten Begrüßung Nach gewonnener Wahl kriege ich mich mit Oscar Lafontaine sowas von in die mäßig vorhandenen Haare, dass ich die Brocken hinschmeiße. Also, das ist so ein bisschen gelernt. Bei der gleichen Wahl 98 hatte Schröder einerseits gesagt, wir machen auf jeden Fall Rot-Grün mit meinem Kumpel Joschka, und hatte als außenpolitischen Experten Rudolf Scharping benannt. Das hieß, der wird's garantiert nicht, denn Fischer hatte ja vor der Wahl schon Bücher herausgegeben, mit denen er sich auf seine Rolle als Außenminister vorbereitet hatte. Kompetenzteam, also guck mal, wer alles bereit ist, mit mir eine Zeit im Wahlkampf zu verbringen und wen ihr nach der Wahl vermutlich nicht wiederseht.
Man könnte ja von vornherein sagen, Wahlkampfteam, das klingt aber nicht ganz so schick und das klingt vielleicht auch eher nach Abmühen statt schon können.
Ja, und auch ein bisschen, also es wäre eine Begriffsunschärfe, denn es gibt natürlich hinter Kandidat, Kandidatin immer noch ein Wahlkampfteam, die das operativ machen, die sich Slogans ausdenken, die sich Kampagnenthemen ausdenken. Und das sind nicht diejenigen, die fürs Schaulaufen vorgesehen ist, so wie jetzt Klaus Wiesehügel von der Industriegewerkschaft Bau und Agrar Umwelt, Thomas Oppermann, Geschäftsführer der SPD-Fraktion, oder die bis dato vergleichsweise unbekannte Designprofessorin Gesche Just, Man soll die Sachen nicht falsch aussprechen. Die hat Steinbrück benannt. Da reibe ich mir immer ein bisschen die Augen, weil ich mich jetzt 4 Jahre habe unterhalten lassen, dass für innen doch eigentlich Dieter Wiefelsbütz oder Sebastian Ederty bei der SPD zuständig ist oder fürs Netz sich die SPD von Sascha Lobo beraten lässt. Also da ist man dann schon wieder in dieser Interferenz, dass man sagt, komisch, jetzt haben wir die einen Namen gelernt und kaum stellt er sein Team vor, sollen es plötzlich andere sein.
Warum stellt er sich eigentlich so an, die weiteren Namen zu nennen, wenn zu 80% oder 90% die Entscheidungen über weitere kompetente Berater schon gefallen sind?
Also im Gegensatz zum Schattenkabinett ist das Kompetenzteam ein reines Wahlkampfmittel. Und Wahlkampfmittel sollte man streuen. Also wenn er alle Prospekte jetzt verteilt, wo die Leute vielleicht gerade keinen Bock haben, weil noch weit weg ist die Wahl ist, oder in einem Monat verteilt, wo sie alle in Ferien sind und Prospekt hier direkt im Papierkorb landet, da ist es eben der Schachzug, jetzt immer so Dreie zu benennen und dann in der Presse, in den Medien eine Diskussion abzukassieren. Funktioniert ja, wir reden ja gerade drüber. Und dann, wenn sich das beruhigt und alle sagen, Mensch, Herr Steinbrück, welches Fettnäpfchen denn diese Woche, dann haut er die nächsten 3 Namen aus. Also es ist einfach ein Versuch, eine Debatte ein bisschen zu steuern.
Er gibt keine Auskunft über Ressortzuschnitte, bevor der Bär erschossen ist. Das war auch hübsch. Ja. Aber kommen wir doch nochmal auf diesen Begriff des Schattenkabinetts. Sie haben ihn jetzt schon mehrfach erwähnt. Der Ursprung liegt ja in Großbritannien.
Genau. Und das Schattenkabinett ist ein bisschen das ernst gemeintere Großväterchen dieser Kompetenzteams. Großbritannien kann die Regierung binnen eines Monats eine Neuwahl herbeiführen, also von der Ankündigung bis zur Wahl. Da geht der Prime Minister zur Königin, sagt, haben keinen Bock mehr oder geht so nicht oder das Wetter ist gerade günstig. Das heißt, dass die Opposition unmittelbar nach einer Wahl ein Regierungsteam, eine mögliche Regierungsmannschaft bildet, damit sie darauf vorbereitet ist. Und das machen sie schon seit dem 19. Jahrhundert. Sie spiegeln die amtierende Regierung, also wenn der Begriff nicht schon verkauft wäre, könnte man das auch das Spiegelkabinett nennen. Und das ist in Deutschland auch üblich geworden in den 1960er Jahren, so eine Regierungsmannschaft, musste man damals noch sagen, oder eben ein Schattenkabinett aufzustellen, mit dem man dann sagte, ja, aber bei uns sind die Württemberger und die Schleswiger berücksichtigt, da sind die Evangelien und die Katholen berücksichtigt, sind die Männer und die Frauen berücksichtigt, da sind meinetwegen die Gewerkschafter und aber auch die Industriefreundlichen berücksichtigt, um auszudrücken, Mensch, der Adenauer, die CDU regiert schon so lange, uns traut das doch gar keiner zu, die denken, wir haben keinen, und dann müssen wir das mal vorweisen. Das berühmteste Schattenkabinett allerdings in Deutschland ist schon älter, das ist die sogenannte Schattenkabinett Beck-Gördeler des Widerstandes um den 20. Juli, das für historische Studien besonders interessant ist, denn allen Respekt, aller Ehrfurcht und ja, den Trost, den das geben kann, dass wenigstens einige Deutsche bereit waren, gegen Hitler aufzustehen. Dem stellen Historiker dann gerne Lektüre solcher Listen entgegen, weil da plötzlich nicht nur eben Ludwig Beck als Reichsverweser, als provisorisches Staatsoberhaupt oder eben Gördeler als Kanzler vorgesehen waren, übrigens Leber auf anderen Listen auch, sondern da taucht auf einmal Louis Ferdinand von Preußen als König auf. Sag mal, hä? Widerstand, Stauffenberg, die wollten den König wieder haben? Verstehe ich nicht. In manchen Listen Kurt Schuschnigg, der Austrofaschist, also sagt man, ja, wollte denn der Widerstand Österreich etwa behalten? Oder gar Albert Speer, ein veritables NSDAP-Mitglied, der auch unter Hitler Minister war. Diese Listen sind natürlich fragwürdig, weil so weit der Kreis um Stauffenberg, der Kreisauer Kreis, gar nicht gekommen ist. Und sie sind doppelt fragwürdig, denn wo immer Namen genannt wurden, ja, nach dem Putsch sollte der und der das und das werden, war sicher, dass derjenige ermordet wurde. Also sicherlich auch das tragischste Schattenkabinett der deutschen Geschichte.
Nachgeschlagen haben wir mit Friedrich Küppersbusch oder er für uns das Wort Kompetenzteam und dann natürlich auch Schattenkabinett. Danke herzlich. Schönen Tag noch.